Hallo und herzlich willkommen zum deutschsprachigen Programm von Radio Prag. Am Mikrofon begrüße Martina Schneiberkova. Sie hören die Nachrichten. Bei der Präsidentenwahl wird ein dritter Wahlgang nötig sein. Auch im zweiten Wahlgang errang weder der christdemokratische Kandidat Peter Bidhardt noch der bürgerdemokratische Kandidat Václav Klaus die erforderliche Stimmenmehrheit und werden als Kandidaten am dritten Wahlgang der ersten Wahlrunde teilnehmen. Dieser muss binnen zwei Wochen stattfinden. Klaus erhielt im Abgeordnetenhaus 77 und Bidhardt 46 Stimmen. Im Senat bekam Bidhardt 43 und Klaus 32 Stimmen. Im dritten Wahlgang werden die Stimmen in den beiden Parlamentskammern zusammengerechnet. Der Sieger müsste wenigstens 141 Stimmen erhalten. Die Vorsitzenden der Parlamentsparteienfraktionen begannen nach der Bekanntgabe der Wahlresultate darüber zu verhandeln, wann der dritte Wahlgang stattfinden wird. Den inoffiziellen Informationen zufolge sind die Gesetzgeber eher dafür, erst die nächste Woche zum dritten Wahlgang zusammenzutreffen. Im spanischen Saal der Prager Burg sind am Mittwochvormittag beide Kammern des Parlaments zusammengekommen, um einen neuen tschechischen Präsidenten zu wählen. Nach der offiziellen Eröffnung der gemeinsamen Sondersitzung durch den Vorsitzenden des Abgeordnetenhauses Lubomír Zaorálek trat Präsident Václav Havel mit einer kurzen Ansprache vor die Abgeordneten und Senatoren. Er bedankte sich bei den Anwesenden für ihr Vertrauen und nahm gleichzeitig Abschied von ihnen. Seinen eigenen Worten zufolge habe er sich zwar für die erste Zeit nach dem Ausscheiden aus dem Amt eine gewisse Zurückhaltung verordnet. Zu den grundlegenden Fragen der Innen- und Außenpolitik wolle er jedoch nach wie vor nicht schweigen. Der Abgeordnetenchef Zaorálek bedankte sich bei Václav Havel für alles, was dieser in seinem Amt des tschechoslowakischen und tschechischen Präsidenten in den zurückliegenden 13 Jahren geleistet habe. Im Anschluss daran legten die vier Präsidentschaftskandidaten Jaroslav Bureš für die Sozialdemokraten, Peter Bidhardt für die Christdemokraten und Unionisten, Václav Klaus für die Demokratische Bürgerpartei und Miroslav Křižanecký für die Kommunisten ihre Positionen hinsichtlich des Präsidentenamtes dar. Diesem Teil der Parlamentssitzung folgten Statements einzelner Abgeordneter bzw. Senatoren zu den Reden der Präsidentschaftskandidaten. Danach wurde die Wahl des Präsidenten eröffnet. Ausländische Diplomaten und weitere Gäste ließen sich die Präsidentschaftswahl auf der Prager Burg nicht entgehen. Das Geschehen im spanischen Saal verfolgten unter anderem der deutsche Botschafter Michael Libal und sein polnischer Amtskollege Andrzej Krawczyk. Der deutsche Botschafter stellte gegenüber der Nachrichtenagentur Deutsche DK fest, die Atmosphäre entspreche der Bedeutung des Ereignisses. Der ehemalige Generaldirektor des öffentlich-rechtlichen tschechischen Fernsehens, Dušan Chmelíček, ist einer der 51 Kandidaten für den Posten des neuen Generaldirektors. Die Namen der Kandidaten wurden am Mittwoch vom Rat des tschechischen Fernsehens veröffentlicht. Neben Chmelíček sind unter den Kandidaten zum Beispiel der ehemalige Politiker und Musiker Michal Prokop und der ehemalige Direktor des öffentlich-rechtlichen tschechischen Rundfunks, Vlastimil Ježek. Der ehemalige hohe kommunistische Funktionär Karel Hofmann, der im Zusammenhang mit der Okkupation der Tschechoslowakei im Jahre 1968 des Hochverrats beschuldigt wird, leugnet jedwede Schuld. Vor dem Prager Stadtgericht erklärte Hofmann am Mittwoch, er habe keine Straftat begangen und sei daher nicht schuldig. Hofmann soll Hochverrat begangen haben, als er in der Nacht vom 20. auf den 21. August 1968 als führende Parteifunktionär anordnete, die Rundfunksendungen einzustellen. Im Alter von 77 Jahren ist am Mittwoch in Prag der Philosoph und Lehrer einiger Generationen von Studenten und Intellektuellen Milan Machovec gestorben. Professor Machovec starb nach langer Krankheit, meldete die Nachrichtenagentur ČTK. Machovec studierte Philosophie und klassische Philologie an der Prager Karls-Universität. Das ganze Leben lang befasste er sich aber auch mit Ethik und Ökologie. Zu seinen Schülern zählten unter anderem der Philosoph Václav Bělohradský, der Dichter Egon Bondy oder Jan Palach, der sich aus Protest gegen die Okkupation der Tschechoslowakei 1969 selbst verbrannte. Aufgrund seines Engagements wurde Machovec 1968 von der Philosophischen Fakultät entlassen. In den 70er und 80er Jahren war Machovec eine bedeutende Persönlichkeit der Oppositionsbewegung. Soweit die Meldungen. Durch das Tagesecho führt jetzt Jitka Mátková.
Tagesecho.
Das tschechische Parlament wählt am Mittwoch einen neuen Präsidenten. Das ist, liebe Freunde, das Hauptthema in unserem heutigen Tagesecho. Von der Prager Burg meldet sich auch unser Kollege Gerald Schubert. Der Tag ist gekommen, an dem ein neuer tschechischer Präsident gewählt wird, der nach 13 Jahren den bisherigen Amtsinhaber Václav Havel ersetzen wird. Wie Sie bereits unseren Nachrichten entnehmen konnten, sind auf der Prager Burg die Abgeordneten und Senatoren zusammengekommen, um im historischen spanischen Saal auf der Prager Burg einen Nachfolger für Havel zu wählen. Dieser Ort, der als Symbol der tschechischen Staatlichkeit gilt, wird somit zum Zeugen der 22. Präsidentschaftswahl seit 1918. Nur einmal in all den zurückliegenden Jahren mit insgesamt 9 Präsidenten ist das Staatsoberhaupt nicht gleich aus dem ersten Wahlgang hervorgegangen und nur einmal wurde gar kein Präsident gewählt. Werfen wir nun mit Dagmar Keberlova einen Blick auf den Beginn der diesjährigen Wahlen im spanischen Saal.
Zum letzten Mal hat Václav Havel den spanischen Saal unter dem Klang der feierlichen Fanfare betreten. Er verabschiedete sich in seiner Ansprache von den Parlamentariern. Zur Wahl des neuen Präsidenten äußerte Havel die Hoffnung, dass sein Nachfolger bereits im ersten Wahlgang ermittelt werde und dass er ein gutes Staatsoberhaupt sein wird. Havel wollte seine 13-jährige Amtszeit auf der Prager Burg heute nicht bewertet wissen. Er sagte diesbezüglich nur: "Ich habe getan, was ich konnte. Etwas ist mir wahrscheinlich mehr gelungen, etwas wiederum vielleicht weniger." Dies zu bewerten sei allerdings die Aufgabe anderer. Havel gab jedoch zu verstehen, dass er sich noch nicht ganz aus dem politischen Leben verabschieden will.
Jako občan našeho státu, který nikdy, když šlo o zásadní témata našeho společenského života,
als Bürger unseres Staates, der nie, wenn es sich um grundsätzliche Themen unseres gesellschaftlichen Lebens handelte, schweigen konnte, will ich den öffentlichen Raum nicht ganz verlassen. Aus guten Gründen habe ich mir jedoch vorgenommen, mich, zumindest in der ersten Zeit, etwas zurückzuhalten.
Diese Präsidentschaftswahl steht in einem besonderen Licht, da die Parlamentarier fast gleichzeitig über den Einsatz tschechischer Soldaten bei einem möglichen Irakkrieg, und zwar in Verteidigung der Menschheit vor einer großen Gefahr, so Havel, entscheiden würden.
Vaše rozhodování nebude jednoduché a dokonce nesmí být jednoduché. Aspoň v tom ohledu.
Ihre Entscheidung wird nicht einfach und soll auch nicht einfach sein. Zumindest nicht in der Hinsicht, dass sie weder populistisch noch unqualifiziert ausfallen darf. Ich hoffe, dass bei Ihrer Entscheidung die höchste Autorität das letzte Wort haben wird. Gewissen und Verantwortung.
Der Vorsitzende des Abgeordnetenhauses, Lubomír Zaorálek, bedankte sich anschließend im Namen des Parlaments bei Václav Havel für seine in den vergangenen 13 Jahren für das Land geleistete Arbeit. Er sei unter anderem zum Sprecher der gesamten mitteleuropäischen Region geworden. Daher hätte Zaorálek zufolge auch der NATO-Gipfel unlängst in Prag stattgefunden.
Dovolím si říci, že jste založil prestiž České republiky ve světě a pokusil jste se pozvednout tento národ.
Sie haben das Ansehen der Tschechischen Republik im Ausland begründet und Sie haben versucht, das Volk zu ermutigen. Sie haben den Menschen, die in diesem Land leben, unglaublich geholfen. Herr Präsident, wir alle danken Ihnen.
Nun steht es fest, wie Sie gehört haben, weder im ersten noch im zweiten Wahlgang ist ein neuer Präsident der Tschechischen Republik gewählt worden. Unser Kollege Gerald Schubert beobachtete direkt vor Ort das Geschehen im Tagungsort der Präsidentschaftswahl, also auf der Prager Burg. Lothar Martin hat ihn dazu befragt.
Gerald, nach dem ersten Wahlgang waren, wie nahezu erwartet worden, die Kandidaten Jaroslav Bureš und Miroslav Krzyzanecki ausgeschieden und vieles sprach schon dafür, dass Václav Klaus das Rennen machte, da ihm nur noch einige Stimmen fehlten. Doch im zweiten Wahlgang hat sich gezeigt, dass eine nahezu Pattsituation zwischen ihm und Peter Pittard eingetreten ist. Wie bewertest du das bisherige Wahlergebnis oder die ersten beiden Wahlgänge?
Ja, diese Pattsituation, von der du gesprochen hast, spiegelt eigentlich ganz gut die Mischung aus den Erwartungen wider, die man vor der heutigen Wahl gehegt hat und dem Ergebnis aus der ersten Runde. Es ist zwar richtig, dass Klaus im ersten Wahlgang heute bei weitem am meisten Stimmen bekommen hat, sowohl in der Abgeordnetenkammer als auch im Senat. Andererseits war man sich aber von vornherein der Tatsache bewusst, dass der Kompromisskandidat eher Petro Bittert heißt und dass wohl einige Stimmen zu Václav Klaus gegangen sind in der ersten Runde auf taktischen Gründen. Zum Beispiel eine Variante, von der hier immer wieder gesprochen wird, sieht so aus, dass die Christdemokraten oder vielleicht auch die Unia Svobody, die Freiheitsunion, die eigentlich angekündigt hat, auch für den christdemokratischen Petro Bittert aus der Regierungskoalition stimmen zu wollen, möglicherweise im ersten Wahlgang doch für Klaus gestimmt haben, einfach um den sozialdemokratischen Kandidaten Jaroslav Burisch aus dem Rennen zu werfen und dann im zweiten Wahlgang die Stimmen der Sozialdemokraten für sich sichern zu können. Also hier gibt es ganz große taktische Vorgänge hinter den Kulissen natürlich, und das zeigt sich auch darin, dass Klaus im zweiten Wahlgang weniger Stimmen bekommen hat als im ersten. Er hat im ersten Wahlgang 92 Stimmen in der Abgeordnetenkammer bekommen, im zweiten waren es nur noch 77, obwohl zwei Kandidaten ausgeschieden sind.
Du sagst es, viel taktisches Geplänkel. Wie wird es dann deiner Meinung nach weitergehen? Und hat der Abgeordnetenchef Lubomir Zaorálek gesagt, dass sich alle Abgeordneten und Senatoren noch einmal in ihren Fraktionen zurückziehen sollen zur Beratungen und eventuell heute noch ein dritter Wahlgang durchgeführt werden soll? Wie ist deiner Meinung nach die Lage? Wird es diesen dritten Wahlgang geben?
Das ist sehr schwer zu sagen. Momentan kann man das überhaupt nicht abschätzen. Die Gesetzgeber bei der Kammer haben sich jetzt zurückgezogen und müssen jetzt darüber beraten, ob diese dritte Runde noch heute stattfinden wird. Um 18 Uhr wird das dann offiziell bekannt gegeben. Dann wird auch bekannt gegeben, wann diese eventuelle dritte Runde eben stattfinden wird. Wenn nicht heute, dann sollte zu diesem Zeitpunkt auch ein anderer Zeitpunkt klar sein für diese dritte Runde. Und es gibt vielleicht einen Punkt, auf den man aber hinweisen sollte, der für diese Entscheidung nicht ganz unwesentlich ist, nämlich, dass morgen im Parlament, und zwar in beiden Kammern, soweit ich weiß, die Abstimmung über die weitere Vorgangsweise im Irak-Konflikt ansteht. Und es fragt sich, ob die Abgeordneten und die Senatoren so mitten in der laufenden sozusagen Präsidentschaftswahl über so ein heikles Thema abstimmen wollen. Das heißt, das könnte schon dafür sprechen, dass die dritte Runde heute noch stattfindet, allerdings ohne dass dabei ein Präsident gewählt wird.
Okay, du hast die Antwort schon vorweggenommen meiner letzten Frage, dass wahrscheinlich noch nicht sicher ist, dass heute der Präsident feststehen wird.
Richtig, also selbst wenn die dritte Runde aus möglicherweise dem genannten Grund heute stattfinden sollte, dann ist das keine Garantie dafür, dass heute ein Präsident gewählt wird, und dann würde die gesamte Prozedur irgendwann wieder von vorne beginnen.
Gerald, ich danke dir für die Auskünfte. Bis später.
Und nun wollen wir uns auch anderen Themen des aktuellen Geschehens in Tschechien zuwenden. Der Immunitätsausschuss des tschechischen Senats hat der oberen Parlamentskammer am Dienstag offiziell empfohlen, die Immunität des Senators und Generaldirektors des privaten TV-Senders Nova, Wladimir Zhelezny, aufzuheben und diesen zur Strafverfolgung freizugeben. Mehr dazu hören Sie von Margita Maurova.
Der Direktor des Privatfernsehsenders Nova wird in mehreren Fällen strafrechtlich verfolgt, und zwar vor allem im Zusammenhang mit Gläubigerschädigung und Steuerhinterziehung. Zhelezny's Kandidatur bei den Senatswahlen im letzten Jahr war von seinen Kritikern von Anfang an in erster Linie als Versuch gewertet worden, sich der strafrechtlichen Verantwortung zu entziehen. Eine anstündige Rede hielt Zhelezny am Dienstag vor dem Immunitätsausschuss, in der er erklären sollte, wie seine politische Arbeit und die strafrechtliche Verfolgung zusammenhängen. Es gelang ihm jedoch nicht, den Ausschuss zu überzeugen und einen Aufschub der Entscheidung zu erreichen. Der Ausschussvorsitzende Jan Hadrava dazu:
Er argumentierte mit seinem Verdacht, dass eine Manipulierung vorliege und dass der Ausschuss nicht über genauere Informationen von der Polizei verfüge.
Empört von Zhelezny's Argumenten zeigte sich unter anderem der sozialdemokratische Senator Richard Falber.
Sollte er überzeugt davon sein, dass der Fall von Anfang an manipuliert worden ist, dass Beweise gegen ihn geschaffen werden, wird es für ihn einfach sein, dies vor einem Gericht zu belegen.
Der Fernsehintendant äußerte nach der Entscheidung des Ausschusses seine Bestürzung darüber.
Já to považuji i za porušení minimálně ducha jednacího řádu, protože mě má být dána.
Ich betrachte dies als eine Verletzung zumindest des Geistes der Verhandlungsordnung. Denn mir muss eine reguläre Möglichkeit gegeben werden, und die Senatoren können nicht ohne Kenntnis der Angelegenheit entscheiden.
Für die Freigabe Jeleznys zur Strafverfolgung plädierten 7 der 12 Ausschussmitglieder. Dagegen waren Vertreter der Kommunisten und der Demokratischen Bürgerpartei ODS. Diese schlugen vor, Jeleznyj mehr Zeit zu geben. Das ganze Oberhaus wird höchstwahrscheinlich am 23. Januar über die Freigabe des Senators Jeleznyj zur Strafverfolgung abstimmen.
Zum Jahresende 2002 wurde in Tschechien eine Arbeitslosenquote 9,8% registriert, ein Wert, mit dem der bisherige Negativrekord vom Januar 2000 erneut erreicht wurde. Die wenig optimistischen Prognosen verheißen sogar, dass sich die Arbeitslosenquote bereits in diesem Monat weiter erhöhen und erstmals die magische Grenze von 10% durchbrechen werde. Warum dem so ist, dazu mehr von Lothar Martin.
Im Januar eines jeden Jahres erhalten die Arbeitnehmer in der Regel eine Lohnerhöhung in der Mindesthöhe der Inflationsrate des abgelaufenen Jahres. Eine Voraussetzung dafür ist, dass es sich beim jeweiligen Arbeitgeber um eine wirtschaftlich prosperierende Firma mit hoher Arbeitseffektivität handelt. Diese Voraussetzung ist zumindest bei großen Unternehmen mit hoher Beschäftigungszahl nicht gegeben. Eines dieser Unternehmen ist die hochverschuldete Eisenbahngesellschaft České dráhy, die derzeit 81.000 Beschäftigte hat. Mindestens 2000 Arbeitnehmer will die tschechische Eisenbahn in diesem Jahr entlassen. Es könnten aber auch bis zu 3000 werden. Das hänge vor allem vom Abschluss der derzeit verhandelten Tarifverträge ab, äußerte dazu der Sprecher der Bahn, Peter Stjalavski, in einem Gespräch für die Tageszeitung Lidové Noviny. Die Leitung der Eisenbahngesellschaft České dráhy hat eine Lohnerhöhung von 6,2% vorgeschlagen. Die Gewerkschafter fordern 7%. Jedes Prozentzehntel über unserem Vorschlag hat die Entlassung von 300 Arbeitnehmern zur Folge, fügte Stjalavski an, um die Brisanz der laufenden Lohnverhandlungen zu verdeutlichen. Noch weiter liegen die Vorstellungen einer Lohnerhöhung jedoch im größten tschechischen Unternehmen, der Škoda Auto AG in Mladá Boleslav, auseinander. Während die Firmenleitung eine Erhöhung von bis zu 3,2% angeboten hat, verlangen die Beschäftigten 10% mehr in der Lohntüte. Daher ist es auch nach der 8. Verhandlungsrunde noch zu keiner Einigung gekommen. Durch einen mehrtägigen Streik wollen die Gewerkschafter nun den Druck auf die Unternehmensführung erhöhen. Škoda-Gewerkschaftschef Jaroslav Povšik hat angekündigt, dass die Beschäftigten bereits an diesem Samstag die Produktion des Škoda Octavias aussetzen werden. Das bedeutet, dass weder in Mladá Boleslav noch in Vichlabi produziert wird. Stattdessen werden wir dort Meetings durchführen und unseren Standpunkt erklären. Für diesen werden wir die Arbeitnehmer um deren Unterstützung bitten und wir werden ihnen für den ersten Samstag danken, an dem nicht gearbeitet wird.
Und damit sind wir am Ende unseres Tagesechos, nicht jedoch am Ende unseres Programms angelangt. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Bei uns geht es gleich weiter.
Willkommen, liebe Freunde, bei der neuen Ausgabe des Wirtschaftsmagazins, sagt Martin Ježek. Die Tschechen führen gern Stammtischdebatten darüber, wie wenig in ihrem Staat gearbeitet wird. Die tschechische Arbeitseffizienz ist zwar nicht die niedrigste auf der Welt, aber erhöhen muss man sie auf jeden Fall. Über 40% der Arbeitszeit in Tschechien bleibt nämlich unausgenutzt. Wo sind die Wurzeln der geringen Produktivität in den tschechischen Betrieben, habe ich den Unternehmensberater Klaus Harrer, Geschäftsführer der seit 1994 in Tschechien tätigen Agentur Chipin und Broadfood, gefragt.
Wo bestehen die Wurzeln der geringen Effizienz in der tschechischen Wirtschaft oder in der tschechischen Arbeitswelt?
Ja, gut, ich meine, gering ist immer relativ, nicht? Man muss sagen, dass das Produktivitätsniveau in Tschechien höher ist als das in England oder Frankreich. Ich glaube, die Wurzel liegt einfach wieder darin, man sagt, wo liegt der Fokus? Ich meine, der Fokus war sicherlich seit der Wende einmal zu einerseits, einmal sich den Markt zu sichern, das andere, sage ich mal, Kapital zu bilden, um also die Unternehmen zu privatisieren. Ich sage heute wahrscheinlich, ist der Fokus sehr stark in diesem enormen Wettbewerb zu überleben. Also sprich, ich kann sagen, heute als Lebensmittelproduzent, die Großhandelsketten oder die großen Ketten saugen mich aus. Oder ich kann sagen, naja, das Problem ist, dass ich einfach viel zu unproduktiv bringen, viel zu breites Sortiment habe, viel zu, sage ich mal, hergebrachte Strukturen.
Wie passen in diesem Kontext zum Beispiel Firmen wie Škoda Pilsen oder CKD in Prag, also diese altstrategischen großen Industrieunternehmen, die das Familiensilber der Tschechischen Republik oder der Tschechoslowakei gewesen sind, diese Werke sind wirklich am Abbauen. Ist es wirklich eine Folge der geringen Effizienz in diesen Unternehmen oder muss man da noch andere Einflüsse mitzählen?
Das eine ist, gegenüber Emil Škoda hat sich das Umfeld mit den Jahre sicher wesentlich verändert. Ich meine, ich sage, es ist halt nur ein Temelin gebaut worden und nicht 5 oder 10. Und damit sind einfach verschiedene Teile auch des Skoda-Konzernes natürlich nicht mehr so ausgelastet. Oder CKD, ich meine, es ist so, dass es einfach im Straßenbahnbereich es in Europa mehr als genug Überkapazitäten gibt. Und ich meine, es hat Carosa geschafft, sich eine sehr gute Position zu erarbeiten, aber es gibt halt auch noch immer Mercedes-Busse. Aber ich glaube, das ist auch wieder eher etwas, was mit dem Fokus zu tun hat, weil ein Mischkonzern wie Škoda Pilsen, der also, sage ich, vom Stahlwerk bis hin zum Anlagenbau alles macht, ist halt einfach, sage ich einmal, gegenüber einem spezialisierten Anbieter immer im Nachteil. Und das zweite Problem ist sicherlich bei beiden Unternehmungen letztlich auch als die Eigentumsstruktur gewesen.
Also Sie würden den Weg so sehen, dass man diese großen Konzerne aus der vorherigen Zeit mehr differenzieren muss oder sogar aufteilen?
Ja, ich bin kein Stratege. Ich glaube nur, dass, sage ich mal, das, was über die Jahre hergewachsen ist oder entstanden ist, und CKD ist auch ein sehr traditionelles Unternehmen, das muss einfach laufend auf dem Prüfstand stehen. Und ich glaube, mit dem, womit man gestern erfolgreich war, kann man morgen sich kein Brot mehr beim Bäcker kaufen.
Wo meinen Sie, dass jetzt genau das Problem der Tschechischen Republik ist? Wo muss man wirklich darauf hinarbeiten, dass man ein bisschen höher kommt?
Ich glaube, dass die Einstellungen der Leute die richtigen sind. Aber ich glaube, man muss den Leuten sozusagen bei den ersten Problemen, die bei diesen Produktivitätssteigerungen auftreten, natürlich aufstehen. Man muss einfach konkrete Unterstützung bieten und man muss einfach sicherstellen, dass, sage ich mal, nicht irgendwelche Abkürzungen genommen werden, die am Ende des Tages, sage ich einmal, etwas bringen, aber immer einen Kompromiss darstellen.
Ja, was wäre das dann für Abkürzungen? Was meinen Sie damit konkret?
Schauen Sie, man kann sagen, man kann Produktivitätssteigerung unter dem Gesichtspunkt sehen, wir werden besser, nicht? Oder wir werden weniger. Viele Leute fürchten immer bei der Produktivitätssteigerung, es geht darum, weniger zu werden. Es geht aber nicht darum, besser zu werden. Das eine oder das andere wird niemals funktionieren. Das heißt, also man muss immer besser sein durch eine Produktivitätssteigerung als ohne eine Produktivitätssteigerung. Das ist das wesentliche Ziel.
Viele Tschechen meinen, dass Tschechien kein großartig technologisches Land ist, dass da sogar zu wenig Technologien, zu wenig moderne Technologien sind. Was meinen Sie von Ihrer internationalen Sicht dazu?
Also ich glaube persönlich, dass der Technologiezauber schon etwas sich entfernt hat. Vor ein paar Jahren hat man einmal zynisch gesagt, es gibt Hightech-Konzerne, das heißt, sie machen mit ihren Technologiebereichen Verluste und sie machen also mit ihren traditionellen Produktbereichen also Gewinne. Ich glaube, der Traum von der Bedeutung der Technologie ist schon vorbei, das ist schon viel nüchterner. Eine Infineon, die also riesige Verluste schreibt, ist sicherlich kein wahnsinnig attraktives Unternehmen mehr. Und ich glaube, ob es in Trutnov, sage ich mal, dieses Unternehmen gibt oder ein Unternehmen, das Ziegel stellt, ist eigentlich mehr oder weniger egal, solange es produktiv funktioniert.
Also man müsse jetzt an dem menschlichen Faktor arbeiten.
Ich sage, egal welche Firma man hat, ob man ein Beratungsunternehmen hat oder ob man eine Baufirma hat oder ob man eine Rechtsanwaltskanzlei hat oder sage ich mal, ein normales Industrieunternehmen, am Ende des Tages hat man immer nur Mitarbeiter. Und das ist das wichtigste Asset eines Unternehmens. Ich sage immer, auch in der schlechtesten Rezession hat es in einem Sektor immer ein Unternehmen gegeben, das noch immer Gewinne gemacht hat. Und das ist einfach nicht daran gelegen, dass der eine überlegene Technologie oder viel bessere Voraussetzungen hatte, sondern dass er einfach wahrscheinlich die besseren Mitarbeiter hatte.
In Tschechien herrscht oft die Angst, wenn ein Unternehmen produktiver werden will oder sagen wir noch anders Gewinne machen will, dann entlässt es Leute. Hängt das wirklich so eng zusammen?
Ich glaube, Kostensenkung hat an sich mit Produktivität nur am Rande zu tun. Also ich kenne viele Unternehmen persönlich, die so jedes Jahr ihren Personalstand reduzieren und trotzdem nicht produktiver werden. Weil, schauen Sie, wenn Sie, sage ich, jedes Jahr auch Leute reduzieren, ich meine, die bestehenden Leute wollen mehr Einkommen und bekommen auch mehr Einkommen, also die Kosten wachsen sowieso. Unter Produktivitätssteigerung verstehe ich etwas ganz anderes als Kostensenkung. Da geht es meiner Meinung nach wirklich darum, besser zu werden. Das heißt, dass entweder einen Wettbewerbsvorteil für die Kunden oder einen wirklichen nachhaltigen Kostenvorteil für das Unternehmen zu realisieren.
Die Traditionen der tschechischen Industrie sind offenbar immer noch da, aber sie bewähren sich in der Zeit des globalisierten Kapitalismus wenig. Über die Produktivität der tschechischen Wirtschaft hat sich Martin Ježek mit dem Unternehmensberater Klaus Harrer unterhalten.
Und damit sind wir am Ende unseres Programms angelangt. Im Namen aller, die es vorbereitet haben, verabschiedet sich am Mikrofon Jitka Matková. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Auf Wiederhören.
Posloucháte zahraniční vysílání Českého rozhlasu Rádio Praha. Vysílání v češtině si můžete naladit v následujících časech na těchto frekvencích. Všechny údaje jsou uvedeny ve světovém čase. V 9.30 vysíláme na frekvenci 15 255 kHz do jihozápadní Evropy a na frekvenci 2745 kHz do východní Evropy a na střední východ. V 10.30 na frekvenci 21 745 kHz vysíláme do Jižní Asie a Západní Afriky. Ve 12 hodin vysíláme na frekvenci 11 640 kHz do Severní Evropy a na frekvenci 21 745 kHz do Jižní Asie a Austrálie. V 13.30 na frekvenci 6055 kHz vysíláme do střední Evropy a na frekvenci 7345 kHz do západní Evropy. Ve 14.30 vysíláme na frekvenci 21 745 kHz do východní Afriky a Severní Ameriky. 16.30 nás můžete naladit v západní Evropě na frekvenci 5930 kHz a v jižní a západní Africe na frekvenci 17 485 kHz. V 18.30 vysíláme na frekvenci 5930 kHz do západní Evropy a na frekvenci 7315 kHz do Asie, Austrálie a východní Evropy. Ve 20.30 na frekvenci 5930 kHz vysíláme pro západní Evropu a na frekvenci 9430 kHz pro jižní Asii a Austrálii. Ve 22 hodin nás můžete naladit na frekvenci 5930 kHz v jihozápadní Evropě.